Toxisches System. Zusatzstoffrecht. Gefährlicher Kuschelkurs von Staat und Konzernen. Verständnis für Foodkonzerne. Top-Beamter der Bundesregierung als Lobbyfunktionär. Je übler die Betrügereien, desto toleranter die Regierenden. Als Zusatzstoffe noch Giftwaren. Nachlässige EU-Aufseher, da platzt den Prüfern der Kragen. Modell Deutschland als Labor für gefälschte Lebensmittel. Es war ein seltsames Zusammentreffen auf einem Jahreskongress der mächtigsten Lobbyvereinigung der globalen Food-Industrie und mittendrin der oberste Ernährungsforscher der deutschen Bundesregierung und der Top-Beamte, Chef einer Behörde mit 40 Millionen Euro Etat, war nicht als Beobachter dort, sondern als Funktionär der Industrielobby. Professor Dr. Dr. Gerhard Rech-Kemmer war gewissermaßen in doppelter Mission unterwegs. Der Präsident des staatlichen Bundesforschungsinstituts für Ernährung und Lebensmittel, das Max-Rubner-Institut oder kurz MRI, war zugleich Mitglied des Verwaltungsrats, also Board of Directors und Tagungsleiter, Chairman, beim Treffen der Food-Lobby. Bezahlt vom Steuerzahler, aber engagiert für die Konzerne McDonald's, Nestle, Red Bull, Monsanto. Eigentlich wäre seine Behörde dafür zuständig gewesen, die EU-Vorgaben zu Zusatzstoffen umzusetzen, den Verbrauch zu überwachen und zu erfassen. Doch das hat er verhindert, erklärtermaßen, aus Rücksicht auf die Belange und Interessen der Industrie. Der Doppelagent und seine fragwürdigen Aktivitäten, vielleicht das augenfälligste Beispiel für einen verhängnisvollen Rollenwechsel der staatlichen Organe. Eigentlich ist es vornehmste Pflicht von Regierung und Behörden, die Bevölkerung zu schützen, ihre Gesundheit und ihre körperliche Unversehrtheit zu garantieren, die Lebensmittelversorgung streng zu überwachen, Betrug und Fälschung zu verfolgen und zu ahnden. Es war sozusagen ihre Kernaufgabe, Basis ihrer Daseinsberechtigung. Es geht da schließlich um die Gesundheit. Ja, um Leben und Tod. Doch je komplexer und künstlicher die Nahrungsmittel wurden, je größer und weitreichender die damit verbundenen Gefahren und Risiken, desto nachlässiger wurden die Gesetze und Kontrollen. Gerade jetzt, da Verbraucher die Produkte und Herstellungsweisen nicht mehr überblicken und verstehen oder gar kontrollieren können, wären sie auf Unterstützung von oben angewiesen. Zum Schutz ihres Wohlergehens, ihrer Gesundheit. Doch sie werden im Stich gelassen. Gerade wenn es um die Gefahren durch die Chemie in der Nahrung geht, werden sie im Stich gelassen. Gerade jetzt schlagen sich die Regierenden auf die andere Seite, üben sich in Kumpanei mit den Konzernen, statt sie streng zu überwachen. Mit wachsender Macht der Lobby und dem zunehmenden Kuschelkurs von Politik, Regierung und Behörden wurden die Gesetze und Vorschriften immer industriefreundlicher. Und mit wachsender Bedeutung der internationalen Organisationen im Zuge der Globalisierung stieg auch der Einfluss der industriellen Interessensvertreter. Sie sitzen bei den global gültigen Entscheidungen gleich mit am Tisch. Die gewählten Volksvertreter aber sind entmachtet. Es gilt der Grundsatz, wenn es um Lebensmittel geht, hat die Demokratie Pause. Eigentlich ein Skandal, der nur möglich ist, weil die herrschenden Medien sich als regierungstreu verstehen und darüber den Mantel des Schweigens breiten. Doch mittlerweile wächst vor allem unter Medizinern die Besorgnis, denn immer deutlicher wird das Ausmaß der Gefährdung durch das industrielle Ernährungssystem und die Chemie im Essen, bei der es nicht nur um einzelne Problemsubstanzen geht, sondern um ein toxisches System, bei dem die Additive eine tragende Rolle spielen, mit vielfältigen Wirkungen. Weil das Verhalten der Regierenden zu einer eigenständigen Gesundheitsgefahr zu werden droht, wächst sogar innerhalb der Europäischen Union der Unmut über den vorherrschenden Unwillen, die zunehmende Chemikalienflut angemessen zu überwachen. Massive Kritik äußerte etwa der Europäische Rechnungshof in einem Sonderbericht mit dem Titel »Chemische Gefahren in unseren Lebensmitteln«. Offenbar fühlen sich die Prüfer nicht nur für Finanzielles zuständig, sondern auch für nachlässige EU-Aufseher. Zum Beispiel die Gefährdung der europäischen Konsumenten durch die zunehmende Belastung der Bevölkerung durch Chemikalien, von den Pflanzengiften bis zu zugesetzten Vitaminen, vor allem aber durch Lebensmittelzusatzstoffe und Aromen. Kontrollen? Fehlanzeige. Zwar herrscht den Rechnungsprüfern zufolge ständig erheblicher Druck, neue Stoffe zuzulassen, weshalb die Zahl der zugelassenen Stoffe stetig steigen würde, doch die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA sei mit der Prüfung und Bewertung der ständig steigenden Zahl von Chemikalien massiv überfordert. Ihre Kapazitäten würden überstrapaziert. Mit der Folge, Zitat, dass die Behörden nicht in der Lage sind, alle regulierten Stoffe eingehend zu prüfen. Zitat Ende. So herrscht in der Europäischen Union bezüglich der Chemie im Essen gewissermaßen Anarchie, monierte der zuständige Rechnungsprüfer. Tausende Stoffe werden praktisch nicht kontrolliert. Unmissverständliche Kritik übten die Kontrolleure auch an einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die eigentlich den Verzehr und die Verwendung von Lebensmittelzusatzstoffen und Aromastoffen überwachen müssten, sich aber offenbar totstellten. Zitat: Die Mitgliedstaaten stellen nicht immer die für wissenschaftliche Bewertungen erforderlichen Daten bereit, obwohl sie gesetzlich dazu verpflichtet sind oder von der EFSA dazu aufgefordert wurden. Zitat Ende. Da könnte sich zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland angesprochen fühlen. Das Land sträubt sich seit Jahrzehnten, irgendwelche Erkenntnisse über die Belastung der Bevölkerung mit chemischen Zusatzstoffen in der Nahrung zu bekommen. Verantwortlich dafür? Industrienahe Spitzenkräfte, wie der Behördenchef in Doppelmission, der zwar vom Steuerzahler alimentiert wurde, aber engagiert die Interessen der Konzerne vertrat. Dabei wird der Handlungsbedarf immer drängender. Früher waren die Chemikalien im Essen ein Randphänomen, heute dominieren sie die Versorgung und sind so zu einer realen Gefahr geworden. Beispiel: Die schönen bunten Farben. An ihnen zeigt sich besonders eindrucksvoll der Wandel im Ernährungssystem. In der Welt der echten Lebensmittel weisen sie auf besonders gesunde Inhaltsstoffe hin. In Orangen, Zitronen, Erdbeeren, Heidelbeeren. In der industriellen Welt der Nahrungsfabriken aber wurden sie zunehmend aus obskuren Quellen gewonnen. Bis sie allerdings als potenzielle Schadstoffe wahrgenommen wurden, dauerte es ein volles Jahrhundert. Jene zum Beispiel, die unter dem wenig appetitlichen Namen Teerfarben bekannt waren. Heute heißen sie Azo-Farbstoffe. Über 2000 gibt es davon, einige sind für Nahrungsmittel zugelassen. Neben Cochenille-Rot, E124, das Azorubin, E122 und Amaranth, E123, des Weiteren Alura-Rot AC, E129 und das rote Rubin-Pigment, E180. Außerdem das Braun-HT, E155, das leuchtend gelbe Tartrazin, E102, das Gelb-Orange-S, E110 und fürs ganz Dunkle das Brillant-Schwarz-BN, E151. Früher wurden sie tatsächlich aus Steinkohleteer gewonnen, jener schwarzen Zähnmasse, aus der das sogenannte Anilin gewonnen wird, jener Grundstoff, auf dem die Farbenindustrie basiert und der heute noch bei BASF den Firmennamen ziert. BASF ist die Abkürzung für Badische Anilin- und Sodafabrik. Auch Anilin ist nichts Appetitliches, sondern eine übel riechende, giftige Substanz. Auf die Idee, daraus einen Zusatz für Bonbons und Fischgerichte zu gewinnen, würde in der Welt der echten Lebensmittel kein Mensch kommen. Anders in der industriellen Parallelwelt, denn dort sind Chemiker am Werk. Wie der Brite William Henry Perkin, er lebte von 1838 bis 1907. Er unternahm im Jahre 1856 Versuche mit Anilin, um ein Verfahren zur künstlichen Synthese von Chinin zu finden, jenem Stoff, der zur Blütezeit des Kolonialismus sehr begehrt war, denn er diente dazu, die Malaria zu behandeln. Noch heute findet er sich als Bitterstoff in Getränken wie Schweppes Indian Tonic Water und Original Bitter Lemon. Plötzlich leuchtete es in Perkins Reaktionsschalen intensiv violett. Das war nun kein Chinin, sondern ein Farbstoff. Perkin fand, er sehe Malvenblüten ähnlich und taufte ihn Moviin. Der Farbstoff eignete sich hervorragend zur purpurroten Färbung von Seide. Und weil die Kunstfarbe sehr beständig, sowie lichtecht war, erfreute sich Moviin bald großer Beliebtheit. Moviin war der erste Azofarbstoff und viele weitere sollten noch folgen. Und so wurde der Teer, der in großen Mengen während der Industrialisierung bei der Verkoksung von Steinkohle für die Stahlherstellung anfiel, vom lästigen Abfallprodukt plötzlich zu einem wertvollen Rohstoff für die Chemieküchen der Nahrungsindustrie. Azofarbstoffe lassen sich heute auch aus Erdöl oder Erdgas gewinnen, was das Ganze nur unwesentlich appetitlicher macht. Fossile Rohstoffe, bei der Energiegewinnung verpönt, bei der Nahrungsproduktion immer noch gern gesehen. Die Risiken und Nebenwirkungen blieben lange unbeachtet. Erst in den 1950er Jahren regte sich Kritik in den USA vor allem durch den Kongressabgeordneten James Delaney, der gegen heftigen Lobbywiderstand einen Gesetzeszusatz durchbrachte, der es verbietet, Nahrungsmittel mit krebserregenden Substanzen in Verkehr zu bringen. Die sogenannte Delaney-Klausel wurde 1958 verabschiedet. Auch in Europa keimte in jener Zeit Skepsis auf gegenüber den chemischen Zusätzen in der Nahrung. So trafen sich 1956 und 1957 in Rom und in Ascona, auf der Schweizer Seite des Lago Maggiore, Lebensmittelexperten und Mediziner zu Konferenzen über die Chemie im Essen. Die Deutsche Medizinische Wochenschrift berichtete über die Treffen unter dem Titel »Schutz vor Gefährdung der Gesundheit durch Lebensmittelzusätze«. Besorgnis rief bei den Tagungsteilnehmern vor allem die ständige Zufuhr der absichtlich zugesetzten Gifte in der alltäglichen Nahrung hervor. Absichtliche Vergiftung, das war ja bisher ein punktuelles Ereignis, in Mordfällen beispielsweise gesetzlich geächtet und natürlich streng geahndet. Jetzt ging es um den absichtlichen, aber dauerhaften Zusatz kleiner Mengen von Giften. Doch auch kleine Mengen können auf Dauer gefährlich werden, fürchteten damals die Experten. Wenn ein Nahrungsmittel häufig verzehrt wird, kann sich die Giftigkeit von Zusätzen aufsummieren. Dabei sei mitunter eine kleine, aber lebenslang verzehrte Menge schlimmer als ein einmaliges Bombardement mit einer Chemikalie. Es kann sich also die fortgesetzte Gabe kleiner Dosen sogar als wesentlich wirksamer erweisen als die Behandlung mit wenigen großen Dosen, so der Freiburger Medizinprofessor Hermann Druckrey in seinem Bericht über die Zusatzstoffkonferenzen in Rom und Ascona in der Deutschen Medizinischen Wochenschrift. Zitat: Das Besondere bei solchen Giften mit irreversibler Summationswirkung liegt darin, dass auch kleine Einzeldosen sogar besonders gefährlich sind, wenn sie dauernd, womöglich von Jugend auf, über ein langes Leben auf den Menschen einwirken. Das ist aber gerade bei Lebensmittelzusätzen möglich. Das Fazit: Nach den neuen Erkenntnissen liegen die Gefahren für eine gesundheitliche Schädigung durch Fremdstoffe in Lebensmitteln besonders in der Möglichkeit extrem chronischer Giftwirkungen. Zitat Ende. Die Gefahr ist umso größer, je mehr die Leute davon zu sich nehmen. Bekanntlich macht ja die Dosis das Gift. So wäre es auch bei den giftigen Zusätzen wichtig zu wissen, wie viel die Menschen davon überhaupt verspeisen, Tag für Tag, Monat für Monat. Je mehr die Menschen allerdings davon schluckten, desto toleranter und entspannter wurde die Obrigkeit. Die britische Historikerin B. Wilson weist detailliert nach, dass mit wachsender Bedeutung der industrialisierten Nahrungsproduktion und den dadurch möglichen Betrügereien durch chemische Zusätze in gleichem Maße die Neigung der Regierungen schwand, hier im Interesse der Verbraucher einzugreifen. In ihrem Buch über den Lebensmittelschwindel der vergangenen Jahrhunderte, der Titel Swindled from Poison Sweets to Counterfeit Coffee, The Dark History of the Food Cheats, Kritisiert sie das Versagen der Politik? Die tiefe Abneigung der postindustriellen Regierungen, die Märkte für Essen und Trinken zu stören, was frühere Regierungen stets gern getan hatten, auch wenn diese Märkte sich als unehrlich und gefährlich erwiesen. Mit zunehmender Macht der Konzerne schwand der Schutz von Verbrauchern in der Europäischen Union, wobei insbesondere die beim Essen nicht besonders qualitätsbewussten Deutschen offenbar als Versuchskaninchen herhalten, wegen besonderer kulinarischer Leidensfähigkeit, welche die Historikerin besonders hervorhebt. Deutschland wurde zum Laboratorium dafür, welche gefälschten Lebensmittel die Menschen vertragen. Und so wurde die Dosis stetig erhöht. Bei diesem Großversuch, die Europäische Union ließ immer neue Chemikalien zu, eigentlich unter der Voraussetzung, den Verbrauch sorgfältig zu kontrollieren. Entsprechende Vorgaben waren in den Richtlinien 94/35 EG, 94/36 EG und 95/2 EG des Europäischen Parlaments und des Rates enthalten. Demnach sollte jeder Mitgliedstaat Verbrauch und Verwendung von Lebensmittelzusatzstoffen überwachen. Die EU-Kommission sollte dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht hierüber vorlegen. So weit, so richtig. Manche EU-Länder machten sich auch an die Arbeit und legten erste Ergebnisse vor. Zusammengefasst und veröffentlicht wurden sie im Bericht der Kommission über die Aufnahme von Lebensmittelzusatzstoffen in der Europäischen Union vom 1. Oktober 2001. Die Ergebnisse waren alarmierend. Bei vielen Chemikalien lagen die Verzehrmengen weit jenseits dessen, was gesundheitlich unbedenklich ist. Vor allem für Kinder. Sie lagen bei manchen Chemikalien bis zum 12-fachen über der akzeptablen täglichen Dosis. Alarmiert war auch die Industrie. Sie befürchtete Einschränkungen, die ihre Geschäfte betreffen könnten, schlimmstenfalls sogar Verbote, und forderte zu verstärkten Lobbyaktivitäten auf. Das Hauptrisiko, so das Kunstnahrungsfachblatt International Food Ingredients, seien gesetzliche Begrenzungen bei einzelnen Zusatzstoffen. Doch diese Gefahr ist gebannt. Das System zur Überwachung der Verzehrsmengen wurde nie eingerichtet. Besondere Verdienste hat sich dabei die Bundesrepublik Deutschland erworben. Sie sträubte sich von Anbeginn gegen die Erhebung von Verzehrsdaten zu Zusatzstoffen, verschleppte die Umsetzung der EU-Vorgaben, bis sie schließlich ganz aufgegeben wurden. Zwar wird in der sogenannten nationalen Verzehrsstudie regelmäßig erhoben, was die Deutschen zu sich nehmen, unter Federführung des Bundesforschungsinstituts für Ernährung und Lebensmittel, dem Max-Rubner-Institut oder kurz MRI. Doch um Zusatzstoffe machte die Erhebung einen großen Bogen, aus Rücksicht auf die Industrie, wie Professor Gerhard Rechkämmer, der langjährige MRI-Präsident und Funktionär der Konzernlobby, ganz offen sagte. Zitat: Dann müssten Sie die Informationen von den Firmen haben, wie viel Zusatzstoffe enthalten sind. Keine Firma kann gezwungen werden, ihre exklusiven Formulierungen für die einzelnen Produkte anzugeben. Sie hat schließlich die Urheberschaft einer bestimmten Zusammensetzung. Das ist etwas, worauf der Hersteller ein bestimmtes Anrecht hat, wenn er solche Produkte entwickelt hat, das nicht offenzulegen. Zitat Ende. Die Europäische Union hat sich jetzt für eine Doppelstrategie entschieden. Auf die eigentlich geforderte Datenerhebung durch die Mitgliedstaaten hat sie verzichtet und den schwarzen Peter an die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA weitergereicht, die allerdings keine präzisen Daten erhebt, sondern sich auf Schätzungen verlegt hat. Das hat den Vorteil, dass keine Verunsicherung oder gar Beunruhigung durch die Chemie im Essen entsteht. Zugleich wird so möglichem Lobby-Terror seitens der Industrie vorgebeugt. Es ist ja auch so ein bisschen Trend, die Abneigung der Regierenden gegen allzu exakte Daten. Es regiert sich einfach leichter, ohne den Druck der Zahlen. Und zugleich haben die Verantwortlichen in der EU dafür gesorgt, dass gar kein Grund mehr besteht zur Beunruhigung. Die Chemikalien wurden ganz offiziell vom Stigma des Giftes befreit. Mehr noch, sie wurden nicht nur rehabilitiert, sondern sogar geadelt, bekamen ein Status-Upgrade. Sie gelten jetzt als Stoffe zur Verbesserung von Lebensmitteln. Im internationalen Fachjargon Food Improvement Agents. Zur Regelung des Umgangs mit diesen edlen Ingredienzen hat die Europäische Union ein ganzes Quartett aus Vorschriften erlassen, das Food Improvement Agents Package, kurz FIAP. Es besteht aus 4 Einzelverordnungen von 1331 2008 bis 1334 2008. Die Genialität dieser Strategie zeigt sich am Beispiel des berühmten Erdbeeraromas aus Sägespänen, das ja ein Musterbeispiel von Verbrauchertäuschung ist und zu Recht viel Empörung hervorgerufen hat. Siehe dazu auch Hans-Ulrich Grimm, Die Suppe lügt. Tatsächlich ist es ja eine üble Form von Betrug, wenn der Geschmack von Lebensmitteln nicht von den Lebensmitteln selbst herrührt, sondern von chemischen Additiven, der Erdbeergeschmack also aus Sägespänen erzeugt wird. Die Europäische Union hat reagiert und das Problem elegant gelöst. Sie hat klar und deutlich festgestellt, dass ein natürliches Aroma fortan selbstverständlich aus Lebensmitteln gewonnen werden muss. Die Verordnung der EG 1334/2008. Das würde eigentlich das Aus bedeuten für den beliebten Aroma-Rohstoff aus dem Wald. Doch auch hier hat die EU mit ihrer Doppelstrategie eine Lösung gefunden und die Sägespäne einfach zu Lebensmitteln ernannt. Kein Witz, denn Stoffe, die, Zitat, bisher für die Herstellung von Aromen verwendet worden sind, gelten für die Zwecke dieser Verordnung als Lebensmittel. Zitat Ende. Auch wenn bislang, wie die Verordnung freimütig einräumt, Erdbeerblätter nicht als solche verwendet wurden. Es ist die hohe Kunst des Framing, das Wording von der Europäischen Union zur Perfektion gebracht. So sind im Rahmen des neuen EU-Rechts nur noch Zusätze erlaubt, die für die Verbraucher Vorteile bringen. Eigentlich. Es ist nur die Frage, was als Vorteil für die Verbraucher gilt und ob die Verbraucher da unbedingt gefragt werden müssen. Da gibt es beispielsweise einen Farbstoff mit dem Kürzel E150D, auch Zuckercouleur genannt, was schon eine sehr verbraucherfreundliche Bezeichnung ist, weil es so heimlich vertraut klingt, wobei in Wahrheit natürlich niemand Zucker karamellisieren lässt. Es ist pure Chemie. E150D, das sogenannte Ammoniumsulfid-Zuckercouleur, wird gebildet durch das Mischen von Zucker, Ammoniak und Sulfiten unter hohem Druck und bei hohen Temperaturen. Die korrektere Bezeichnung würde also lauten chemisches Brauen mit Schwefeltechnologie hergestellt. Vor so einer hässlichen Bezeichnung werden die Verbraucher glücklicherweise bewahrt. Der Farbstoff ist weit verbreitet, er wird nicht nur in Coca-Cola eingesetzt, sondern auch in anderen braunen Brausen, sogar dem Kindertrank Capri Sun Cola Mix, dem Schweppes American Ginger Ale, Energy Drinks wie Red Bull, auch Getränken wie dem österreichischen Almdudler. Bei Süßwaren ist der Farbstoff besonders weit verbreitet, im Langnese-Eis Calippo Cola etwa und dem Chupa Chups Lutscher Crazy Dips. Häufig wird Balsamico-Essig mit E150D gefärbt, etwa von Kühne und Hengstenberg. Er sieht dadurch dunkler aus, auch wertvoller. Wie im Übrigen auch Whisky. Sie bekommen das schöne Gefühl, etwas besonders Wertvolles zu genießen. Befindlichkeitsverbesserung durch Schönfärberei. Ein klarer Vorteil für die Verbraucher, dank EU-Zusatzstoffrecht. Krebsrisiken sieht die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA nicht, anders als die Kollegen im US-Staat Kalifornien, wo sogar Warnhinweise vorgeschrieben sind. Der Fall zeigt, es ist oft eine Abwägung erforderlich zwischen Vor- und Nachteilen, weswegen die Europäische Union schon ein aufwendiges Forschungsprojekt finanziert hat, um Vorteile und Nachteile gegeneinander abzuwägen. BRAFO hieß es. Das steht für Benefit Risk Analysis of Foods, also Nutzen-Risiko-Analyse für Lebensmittel. Es ging allerdings nicht um Chemikalien im Essen, nicht um Süßstoffe und Geschmacksverstärker. Schließlich saß die Firma Coca-Cola im Leitungskomitee der Forschungsgruppe, beteiligt waren auch der Glutamat- und Aspartam-Konzern Ajinomoto, Nestle, Danone, der Branchenverband CIAA. Außerdem diverse Universitäten und Hochschulen, die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA und die Weltgesundheitsorganisation WHO, das Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel, das Max-Rubner-Institut, das International Life Science Institute, kurz ILSI, jene Lobbytruppe der globalen Food-Konzerne, für die auch der Chef der obersten staatlichen Ernährungsforschungsbehörde Deutschlands tätig war und die das Lobbywesen auf ein ganz neues Niveau gehoben hat und sich dabei von den Steuerzahlern finanzieren lässt. Siehe auch Hans-Ulrich Grimm, Food War. ILSI-Experten sind auch für die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA tätig und beeinflussen die Sicherheitsbewertungen für Zusatzstoffe, etwa im Falle des umstrittenen Süßstoffs Aspartam. Siehe auch Hans-Ulrich Grimm, dumm gegessen. Die Lobbytruppe ist rund um den Globus aktiv und wahrt die Interessen der Food-Multis. Coca-Cola, Nestle, Danone, Red Bull wirken aber auch direkt auf die Entscheidungen ein, etwa bei jener Einrichtung der Vereinten Nationen, dem Codex Alimentarius, gewissermaßen die Weltregierung in Sachen Lebensmittel. Dort sitzen die Konzernvertreter ganz direkt in den staatlichen Delegationen, Südzucker oder Coca-Cola etwa in der deutschen, Red Bull in der österreichischen, Nestle oft gleich in mehreren. Dass ein Erdbeeraroma aus Sägespänen gewonnen werden und auch noch als natürlich bezeichnet werden darf, verdankt sich der massiven Präsenz der Aromalobby bei den entscheidenden Sitzungen, die darauf mit Recht ziemlich stolz ist. Siehe auch Hans-Ulrich Grimm, die Suppe lügt. Die Entwicklung zeigt auch hier, wenn es um Lebensmittel geht, hat die Demokratie Pause. Das gilt auf der globalen Ebene, das gilt aber auch in der Europäischen Union. Die sogenannten Volksvertreter, die von den Menschen in den verschiedenen Mitgliedsländern gewählt wurden, haben bei den einschlägigen Entscheidungen rein gar nichts zu sagen. Sie fallen in Arbeitsgruppen, die etwa über Verordnungen entscheiden wie jene, in denen die chemischen Ingredienzen zu Stoffen zur Verbesserung von Lebensmitteln ernannt wurden. Wer dort Mitglied ist, ist nicht zu erfahren. Genaueres wissen auch die eigentlich für die Lebensmittelüberwachung zuständigen Bundesländer nicht. Es gäbe, so das zuständige Ministerium in Baden-Württemberg, Zitat, in diesen EU-Arbeitsgruppen keine festen Mitglieder, sondern wechselnde Teilnehmer, die in Anwesenheitslisten protokolliert werden. Zitat Ende. Natürlich ohne öffentliche Kontrolle, ohne Zuschauer, keine Presse, keine Medien. In Brüssel haben sie dafür sogar ein Wort erfunden, das leider noch nicht so recht ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gedrungen ist. Es klingt ein bisschen nach Satire, ist aber echt kein Witz. Das Wort leitet sich von diesen Ausschüssen ab, auch Komitees genannt. Nach ihnen wurde auch die neue Regierungsform benannt. An die Stelle der Demokratie ist dieses neue Verfahren getreten, die sogenannte Komitologie. Wer es nicht glaubt, frage im Internet nach. Die Europäische Union hat sich auch ausführlich zu diesem Herrschaftsverfahren geäußert. Es gibt natürlich wie überall Gewinner und Verlierer. Zu den Verlierern gehört ohne Zweifel die Demokratie, zu den Gewinnern hingegen die Konzerne, zumindest wenn es um die Zusatzstoffe in unserer Nahrung geht. So sieht das jedenfalls die EU-Kommission. In einem Papier heißt es unter der Überschrift Wirtschaftliche Folgen: Die Einführung des Komitologieverfahrens für Zusatzstoffzulassungen wird für die Branche günstig sein, da die Verfahren für die Genehmigung neuer Zusatzstoffe damit beschleunigt werden. Dies könnte ein Anreiz für Investitionen in die Entwicklung neuer Zusatzstoffe sein, da neue Entwicklungen künftig insgesamt schneller gewinnbringend eingesetzt werden können. Dass die Verbraucher damit nicht so glücklich sind, weiß die EU-Kommission auch. Zitat: Die Verbraucherverbände hätten Bedenken angemeldet, weil der Vorgang insgesamt durch das Komitologieverfahren an Transparenz verlieren wird, weil die Zulassungen nicht mehr so gründlich vom Europäischen Parlament geprüft und erörtert werden. Trotzdem sei der Weg über die Komitologie aber der geeignete. Schließlich könnten die Vertreter der Mitgliedstaaten die Verbraucherbedürfnisse immer noch in Betracht ziehen, wenn sie im Komitologieverfahren über die Zulassungen beraten. Zitat Ende. Das Verbraucherinteresse ist sozusagen aufgehoben im Verfahren. Der Verbraucher ist gleichsam im Geiste mit dabei, wenn die Entscheidungen fallen. Doch trotz aller Bemühungen, das Verbraucherinteresse mit den Bedürfnissen der Konzerne zu versöhnen, die Betrügereien zu entkriminalisieren, die Gifte zu legalisieren, die ominösen Fremdstoffe sogar aufzuwerten als edle Stoffe zur Verbesserung von Lebensmitteln. Es hilft alles nichts. Die Verbraucher entwickeln eine hartnäckige E-Phobie, die auf Industrieseite geklagt wird. Sie verweigern sich der Chemie im Essen. Sie wollen es reiner, natürlicher, übersichtlicher auf dem Etikett. Und die Industrie reagiert. Sie säubert die Etiketten, schickt ihre Leute ins Labor, neue Zusätze zu entwickeln, für die es noch keine Vorschriften gibt, und kippt sie ins Essen. Was das ist? Niemand weiß es so genau. Es klingt jetzt natürlicher, gesünder ist es allerdings nicht unbedingt, nur undurchsichtiger, auch für die Ärzte, wenn ihre Patienten nach dem Essen zu ihnen kommen, mit ihren Beschwerden.